Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ring frei, der Initiative Berlin Autofrei. Heute wollen wir mit unserem Gast Michael Kramer darüber sprechen, warum unsere Verkehrspolitik so ist, wie sie ist. Also es geht um die Frage, welche politischen Vorgaben die Art und Weise beeinflussen, wie der Verkehr um uns fließt. Warum dominiert das Auto die Verkehrspolitik? Warum spielen die Bus- oder Radfahrerinnen oder das einfach zu Fuß gehen so eine kleine Rolle? Aber jetzt erstmal unsere Verkehrskontrolle, damit wir uns auf das Thema einstimmen können.
Halt! Verkehrskontrolle!
Was mache ich denn falsch? Ich fahre doch nur Auto.
Ja, das ist ja genau das Problem.
Ja, wieso? Ich tue doch niemandem was.
Na, echt nicht? Haben Sie schon mal drüber nachgedacht, wie Sie mit Ihrer Autofahrerei die überfällige Verkehrswende blockieren?
Nö, warum denn? Die Politikerinnen sollten gefälligst dafür sorgen, dass neue Straßen gebaut werden, statt uns mit neuen Gesetzen zu gängeln.
Von wegen. In Europa gibt es nämlich genau ein Land ohne generelle Tempolimit auf der Autobahn. Und das ist Deutschland.
Na, endlich ist Deutschland mal das freiste Land Europas und dann ist es den Ökos auch wieder nicht recht.
Also die Erlaubnis zur besinnungslosen Raserei ist keine Freiheit, sondern legale Verantwortungslosigkeit. Wollen Sie etwa verantwortungslos sein?
Nein, das nicht. Aber ich werde ja in Deutschland geradezu abgezockt. Gibt es jetzt einen neuen Bußgeldkatalog? 30 Euro statt 15 soll ich jetzt sogar löhnen. Nur wenn ich 10 km/h zu schnell war, das ist doch Terror.
Ja, dann müssen ja Norwegen und Schweiz die reinsten Folterkammern sein. Also bei unseren südlichen Nachbarn löhnen sie nämlich ab 11 km/h schon 110 Euro. Und bei 16 sind es dann 160 Euro. Und ich sag mal, Norwegen, ja, 375 Euro für 20 km/h Tempoüberschreitung.
Puh. Naja, wie gut, dass unser Verkehrsminister der Scheuer-Andi uns vor sowas bewahrt.
Ja, aber leider bewahrt er uns auch vor dem Ausbau der Schiene. Ganze 2 Kilometer Schiene, 2 Kilometer wurden im Jahre 2019 gebaut. Und er ist und er bleibt halt der Verkehrswende-Verhinderungsminister. Wie gut, dass wenigstens die EU ihm manchmal auf die Finger haut. Ich sage nur Mautdesaster.
Europa, Brüssel. Sind die Ökos doch immer dafür. Dabei verderben die vielen Köche in Brüssel doch den Öko-Brei.
Also, den Quatsch können sie mal gleich wieder in die populistische Mottenkiste packen. Im EU-Parlament wird viel freier über die Verkehrswende diskutiert als jetzt in Berlin. Da stimmen sogar CDU und FDP durchaus mal für Verkehrswendeprojekte. Aber wer verzögert die schärferen Abgasnormen in der EU? Naja, unsere angebliche Klimakanzlerin hängt voll an der Nadel der Autolobby, die als Belohnung dann Parteispenden absondert.
Ha, naja, aber das ist ja auch noch kaum auszuhalten, wenn die ganzen Parteien jetzt alle ergrünen.
Ha, naja, schön wert, aber die tun ja leider nur so. Die Havelchaussee als autofreie Ausflugsstrecke, sag ich nur, ne? CDU, FDP und AfD haben es verhindert. Kein Tempo 70 auf der Heerstraße, obwohl die FDP mal dafür ist. Naja, und dann der Baustopp für die A100 in Neukölln-Treptow. Das findet ja unsere Berliner SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey einfach irre. Oh. 2021 ist Wahljahr, da lohnt es sich mal genau hinzuschauen, wer sich für ihre rechte, soziale und umweltfreundliche Mobilität einsetzt.
Naja, irgendwie haben sie ja recht. Immer mehr Autos, das ist ja auch keine Lösung. Und ehrlich gesagt, macht das Autofahren schon lange keinen Spaß mehr.
Gut so. Und darum aussteigen bitte. Berlins Zukunft ist autofrei. Besser so. Für uns alle.
Danke, Jan, für diesen Verkehrsdialog. Ich freue mich nun sehr auf das Gespräch mit Michael Kramer. Michael ist das, was man wohl ein Urgestein der alternativen Verkehrspolitik nennen könnte. Kurz nach dem Krieg geboren, ist er seit den 80er Jahren in der Grünen Partei. Er war Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, verkehrspolitischer Sprecher, aber auch Lehrbeauftragter am Otto-Suhr-Institut der FU für Verkehrs- und Stadtpolitik. Also jemand, der sich wirklich auskennt, oder, Micha? Ja?
Ich kann Ihnen nie widersprechen.
Widerspricht nicht, denn er war auch Mitglied des Europäischen Parlaments, daher kennen wir uns auch und auch dort natürlich Mitglied im Verkehrsausschuss. Vielen ist Michael Kramer aber auch bekannt als unermüdlicher Vorkämpfer des Mauerradwegs. Und dieser Mauerradweg, der führt einmal rund um die Stadt Berlin, aber eben auch durch ganz Europa, was ihm da auch das Bundesverdienstkreuz einbrachte. Michael ist Praktiker und Aktivist für eine menschenfreundlichere Verkehrspolitik auf lokaler wie international-europäischer Ebene. Also an dessen reichem Erfahrungsschatz können wir heute teilhaben und ich freue mich schon sehr. Micha, du bist 1949 geboren. Ich kenne es ja auch so ein bisschen von meiner Mutter. Grundsätzlich seid ihr ja Jahrgänge, die so mit Massenmotorisierung auch groß geworden sind. Was war denn so das Auto für dich? War das so ein Stück Freiheit oder auch ein Stück Wohlstand? Wann war denn da so eine Wende für dich? Was würdest du sagen?
Also die kam natürlich für mich etwas spät. Ich bin ja 49 geboren. Erst 1959 hat mein Vater sich ein Auto gekauft. Bis dahin war ich ja zu Fuß unterwegs. Also damals kostete die Straßenbahn zur Schule, kostete für Erwachsene 20 Pfennig, für Kinder 10 Pfennig. Und ich wollte natürlich schwimmen, aber in Ennepetal, wo ich groß geworden bin, gab es kein Schwimmbad. Deshalb musste ich immer nach Gevelsberg, 7 Kilometer. Ja, wie kommt man da hin? Zu Fuß dauert zu lange. Also bin ich mit dem Fahrrad hingefahren. Und ich kann mich deshalb daran erinnern, bevor ich in die Schule ging, konnte ich schon schwimmen. Das heißt, ich bin mit dem Fahrrad immer dahin gefahren, einmal durch den Kruiner Tunnel. Es war ein bisschen gefährlich, war ein enger Tunnel mit der Bahn und mit Autos, aber es hat alles gut geklappt und ich war ein begeisterter Radler. Ich kann auch sagen, manchmal, weil wir oben ein bisschen am Berg wohnten, wenn dann ein LKW den Berg hochfuhr, ziemlich langsam, habe ich mich einfach hinten dran gehängt, damit ich nicht trampeln musste. Mir ist nie was passiert.
Das werde ich meinen Kindern nicht verraten, den Trick, aber er klingt auf jeden Fall sehr gut. Aber was würdest du sagen, dann kam ja auch eine Zeit mit einem Auto und was hat nachher so die Veränderung für dich gebracht oder auch, dass du dich politisch jetzt so viele Jahre für eine andere Verkehrspolitik eingesetzt hast?
Vielleicht noch einen Satz. Damals als Kind haben wir auf der Straße gespielt, Fußball, Völkerball, damals mit den Erwachsenen auch. Weil wenn mal ein Auto kam, das hat gewartet, den ließen wir dann durch und dann haben wir weitergespielt. Das hat sich natürlich dann geändert. Also als mein Vater auch ein Auto hatte, das längste Jahr meines Lebens war das von 17 bis 18, bis ich endlich einen Führerschein hatte. Dann, als ich ihn hatte, habe ich eine Tour de France gemacht mit dem Auto. War begeistert. Ich bin dann, selbst als ich schon Lehrer war, und in Berlin habe ich im Grunde nur vom Auto kennengelernt. Ich wusste nicht, sah zwar U-Bahnhöfe, aber welche Verbindungen, das spielte alles keine Rolle. Und ich hatte 1972 zum ersten Mal den Gedanken, da habe ich noch in Mainz studiert, mein Auto abzuschaffen. Das hing aber damit zusammen, also ich war schon von Anfang an in der Anti-Atomkraft-Bewegung und als Wiel dann gestoppt wurde, da war mir klar, Verkehr und Energie passt zusammen. Aber warum habe ich jetzt ein Auto? Brauche ich doch gar nicht. Aber ich habe ja Musik studiert. Und damals 270 Mark BAföG, das war nicht so viel. Ich habe aber viel Trompete, war mein Hauptfach und habe viele Bach-Kantaten, Weihnachtsoratorium und sowas auf den Dörfern gespielt. Und von Mainz aus kam ich da nicht hin, nur mit dem Auto. Deshalb brauchte ich das Auto. Das war aber zum ersten Mal der Gedanke, das war 1972. Und dann habe ich hier in Berlin gewohnt, hinterm KDW. Wenn ich dann einen Parkplatz hatte, war ich sowas von froh, habe mir dreimal überlegt, ob ich das Auto jetzt benutze, weil ich sonst wieder lange laufen muss, um einen Parkplatz zu finden. Und 1979 habe ich es dann abgeschafft. Habe dann, wenn man ein Auto hat, ist man ja geizig mit Taxen, weil man ja selber eins hat.
Ja, das kenne ich gut.
Aber dann habe ich die Taxiquittungen gesammelt. Und bevor ich 20 Minuten in der Kälte auf den nächsten Bus warte, bin ich dann mit dem Taxi gefahren. Meine Taxiquittung in einem Jahr war so teuer, wie mein Auto einen Monat kostet. Und deshalb bin ich seit 1979 ohne Automobil.
Micha, du bist ja heute auch da praktisch als jemand mit ganz langer politischer Erfahrung. Ich muss sagen, dass jetzt zum Beispiel im Corona-Jahr allein, dass es einen Autogipfel gab, allein, dass die Kanzlerin und der Wirtschaftsminister sich immer wieder mit den Lobbyverbänden der Autoindustrie getroffen haben, während andere grünere Wirtschaftsverbände zum Beispiel gar nicht vorgekommen sind. Da hatte man schon das Gefühl, dass quasi bestimmte Lobbygruppen extrem stark sind in Deutschland weiterhin und dass sie natürlich auch die Politik beeinflussen. Was würdest du denn sagen, wie kann man wirklich systematisch die Fortbewegung verändern? Und warum ist es nicht passiert? Also warum gibt es keine Verkehrswende bisher?
Also da bin ich mal ganz bescheiden als Grüner. Gleiches Recht für alle. Aber wir haben ein ungleiches Recht. Wir haben zum Beispiel in der Europäischen Union 100% des Schienennetzes bemautet. Jede Lokomotive muss auf jedem Streckenkilometer eine Maut bezahlen. Auf der Straße sind es 3%. Ja, das ist schon verrückt. Mehrwertsteuer wird im Flugverkehr in internationalen Relationen nicht erhoben. Wenn ich mit der Bahn nach Brüssel fahre, dauert nicht nur länger und ist teurer, sondern der Staat nimmt auch nur 19% Mehrwertsteuer mit. Beim Fliegen ist es nicht der Fall. Mineralölsteuer, Kerosinsteuer im Flugverkehr gestrichen. Die Schifffahrt braucht sie nicht zu bezahlen. Die Bahn muss aber diese Mineralölsteuer bezahlen. Das heißt, wenn es jetzt umgekehrt wäre, wenn die Straße umweltfreundlich wäre und die Schiene klimaschädlich, dann fände ich das toll. Aber genau andersrum ist es. 50 Milliarden Euro gibt die deutsche Bundesregierung jedes Jahr für Subventionen von klimaschädlichen Sachen aus. Das ist verrückt, aber Realität. Hängt natürlich damit zusammen, die Autoindustrie, natürlich viele Arbeitsplätze. Aber auch da gibt es eine Lösung.
Wie sieht die aus? Was würdest du sagen? Weil das ist ja immer das Hauptargument. Dann ist irgendwie ganz Wolfsburg, dann sitzen die alle nur noch auf der Straße und stricken und man weiß gar nicht mehr, was man tun soll im Werk. Also sind dann alle Menschen arbeitslos?
Nein, da zitiere ich gerne Edzard Reuter. Sein Vater ist ja berühmter als er, aber wenn er nicht diesen Vater gehabt hätte, wäre er wahrscheinlich niemals Chef von Daimler-Benz geworden als Sozialdemokrat. Der hatte vor gut 30 Jahren gesagt, wir als Autokonzerne haben nur eine Perspektive, wenn wir uns umwandeln in Mobilitätsunternehmen. Damals hat Daimler natürlich die Mercedes gebaut, die LKWs, die Busse, Regionalzüge, Straßenbahnen, ICE-Züge und Fahrräder. Mit so einem Fahrrad bin ich mal gefahren, kostete damals 6.000 Mark, war nicht meins, aber hatte ich ausprobiert, hatte keine Kette, sondern Keilriemen. Und er hat nicht nur die Vision gehabt, sondern hat das umgesetzt. Und dann kam sein Nachfolger Schremp, hat es alles verkauft, hat die Boni eingestrichen und jetzt ist die Automobilindustrie abhängig nur noch von der Autoproduktion. Und wenn wir Diskussionen hatten mit dem Verband der Automobilindustrie, mit VDA, mit Wissmann, ja, wenn ich das gesagt habe, da hat er nie irgendwas gesagt, hat geschwiegen und dann zum nächsten Tagesordnungspunkt, weil ihm das peinlich war. Und deshalb sage ich immer, die Automobilindustrie selber, die sind verantwortlich für die Arbeitsplätze ihrer Beschäftigten. Und wenn sie sich nicht umwandeln, denn der weltweite Boom an Straßenbahnen und Eisenbahnen geht an der deutschen Automobilindustrie vorbei. Sie sind selber schuld. Und die Regierung, die kann nicht sagen, okay, ihr könnt nichts machen, wir müssen euch unterstützen, auch wenn das Klima für die Zukunft dann vorbei ist. Nein, wir müssen das jetzt so schnell wie möglich realisieren. Und dann hat auch die Automobilindustrie eine Chance. Ich bin ein Freund natürlich auch der Arbeiterklasse. Ich war mal Personalrat für Beschäftigte und weiß, worum es geht. Aber hier ist die Verantwortung hauptsächlich bei den Unternehmen.
Welche Unternehmen sind es denn noch? Also Autoindustrie hat man so vor sich. Wer verdient denn noch an dem Verkehr, wie er gerade ist?
Der Straßenbau. Also im letzten Jahr ist kein einziges Kilometer Schiene gebaut worden. Aber nur 2019, die Zahlen habe ich, sind 200 Kilometer Bundesstraßen oder Autobahnen neu gebaut worden und in dem Jahr 2 Kilometer Schiene. Ja? Und ich sage immer, in der Verkehrspolitik, 90% der Großprojekte haben mit Verkehr nichts zu tun. Das ist Bedienung der Baulobby und der Bankenlobby. So war das immer. Also europaweit sind 85% der Fahrgäste auf der Schiene auf Strecken unter 50 Kilometern unterwegs. Aber 85% der Gelder, die gehen in die Großprojekte. Aber die Masse, die mache ich natürlich unten. Und wer in seiner Umgebung mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, der fährt dann auch in Urlaub mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also da gibt es einen Zusammenhang und der wird leider hier nicht beachtet. Aber was könnten wir denn jetzt machen? Beispielsweise von Berlin nach Breslau, Wroclaw, die waren Kulturhauptstadt Europas. Ein halbes Jahr davor wurde die Bahnstrecke eingestellt. Warum? Es ist eine Lücke von 50 Kilometern zwischen Cottbus und der Grenze, die nicht elektrifiziert ist und die Lokomotivwechsel kostet viel Zeit. Also man könnte, wenn man dieses elektrifizieren würde, kostet 100 Millionen, man könnte 2 Stunden und noch mehr einsparen an Zeit. Und das wäre der Korridor Hamburg-Krakau. Denn Polen hat mit europäischem Geld von Breslau bis zur Grenze alles elektrifiziert und saniert, bis Katowice und dann bis Krakau. Und weil dieser europäische Korridor seit 30 Jahren im Grunde möglich ist, aber 50 Kilometer werden nicht elektrifiziert, für 100 Millionen, aber 500 Millionen für das Mautchaos, das ist alles kein Problem, dafür haben wir kein Geld. Da könnte ich noch mehr Beispiele nennen.
Und liegt es denn einfach daran, dass wir uns so als Autonation immer noch sehen? Oder was ist das für ein komisches Bewusstsein? Oder liegt es daran, dass die Bahn eben irgendwie auch ein Staatsunternehmen ist und da weniger wirtschaftliche Interessen von Einzelpersonen dahinter stecken?
Nein, das ist ja viel schlimmer. Das ist ein Staatsunternehmen, aber die verhalten sich wie Privatunternehmen. Und vor allen Dingen, der Chef der Deutschen Bahn ist ja eigentlich Angela Merkel und nicht Herr Lutz. Aber Herr Lutz verdient 3- bis 4-mal so viel wie die Kanzlerin. Und es geht dann nur ums Geld und nicht mehr um die Verkehrspolitik. Sie haben Unternehmen gekauft, weltweit. Aber hier versagen sie, da haben sie eingespart, da haben sie Strecken stillgelegt.
Micha, was würdest du sagen, so im Verkehrsausschuss im Europäischen Parlament, was hast du da so am meisten rausgenommen, warum Politik auch so mühsam funktioniert manchmal?
Aber ich muss sagen, im Europäischen Parlament, ich wurde ja immer gefragt, na, ist es besser oder schlechter? Ich sage, die Kategorie verbietet sich. Im Europaparlament ist alles anders, weil wir Abgeordneten, wir stützen das Parlament und wir sind nicht mit einer Mehrheit, stützen eine Regierung. So, und deshalb kann man als kleine Fraktion da Mehrheiten organisieren und das hat mir immer Spaß gemacht.
Ich fand das eigentlich auch ein schönes Beispiel. Mein Gefühl war, dass in Europa mehr möglich ist und es eigentlich ein gutes Beispiel für Demokratie ist, nur dass man es oft in der Öffentlichkeit auch nicht sieht, oder?
Ja, klar. Also, was haben wir beschlossen? Wir haben 2007 haben wir schon die Fahrgastrechte beschlossen und da steht drin, dass alle Züge, auch die Hochgeschwindigkeitszüge, die Fahrradmitnahme ermöglichen müssen. Der Bundesrat hat 2008 das einstimmig beschlossen in Deutschland. Die Bahn hat nichts gemacht und jetzt kam wieder raus, mussten wir neue Gesetzgebung, die ist ein bisschen abgeschwächt worden. Also, und der Fahrradboom, wir haben einen Boom im Fahrradtourismus seit mehr als 2 Jahrzehnten mit 20% in Zuwachsraten pro Jahr. Aber die Bahn will damit nichts zu tun haben und da freuen sich die Konkurrenten. Also ich bin zum Beispiel ausnahmsweise mal geflogen nach Timișoara mit meinem Fahrrad. War überhaupt kein Problem mehr. Hatte vorher die Lufthansa gefragt, wie ist das? Muss ich jetzt Pedale abschrauben und so? Nichts mehr. Packen Sie das Fahrrad so rein und du bist der Erste, der es kriegt. Flixbus hat in 4 Jahren die Fahrradtouristen von 15.000 auf 100.000 erhöht. Und die Bahn legt den roten Teppich für ihre Konkurrenten aus und macht es nicht. Vielleicht noch eine Sache dazu mit dem Bus. Die Verbindung Nürnberg-Prag. Ja, da gab es 1996 einen Beschluss, dass die elektrifiziert wird. Die Tschechen haben das bis 2002 alles realisiert. Deutschland hat 2007 nichts gemacht und den Zug eingestellt. Das ist verrückt, aber leider traurige Realität.
Ja, wir haben ja beide die Wende in Berlin erlebt und da ist natürlich auch verkehrspolitisch viel zusammengewachsen. Jetzt gerade durch den Görli soll jetzt auch eine Straßenbahn jetzt auch fahren, um eben auch Lücken wieder zu schließen. Jetzt soll auch die wunderbare A100 extra in meinen Vorgarten geführt werden, um auch noch so den Autobahnring zu beenden. Was würdest du sagen, was hat man so aus der Teilung Berlins oder aus der wieder Zusammenfügung der Stadt gelernt, was man verkehrspolitisch gut oder auch schlecht gemacht hat?
Also zunächst mal damals die Idee nach dem Fall der Mauer, also hatte dann die Große Koalition, hat dann gesagt, aber in der Innenstadt wollen wir nur 20% Autoverkehr. Gleichzeitig haben sie aber 15.000 Parkplätze dort gebaut, zugelassen. Da habe ich immer gesagt, das stimmt doch vorne und hinten nicht, das ist doch Parkplätze, ziehen die Autos an wie das Licht die Motten. Aber wenn ich keine Motten haben will, darf ich das nicht machen. Dann haben wir ja die Situation in Wien, 365-Euro Ticket. Ist ja eine wunderbare Sache. Senatschef Müller wollte das auch in Berlin. Dann sage ich immer, aber wie war es denn in Wien? Erstens, 90% des Stadtgebietes ist Parkraum bewirtschaftet. Also nur in 10% ganz in den Außenbezirken kannst du umsonst parken. Die Parkgebühren haben sie erhöht. Damit können sie dann das niedrige finanzieren. Also die Gebühren waren da 420 Euro im Jahr und die sind jetzt auf 365 gesenkt worden. Was natürlich eine gute Sache. In Berlin ist der doppelt so hoch. Und was passiert in Berlin? In den letzten 30 Jahren, 25 Jahren haben wir jetzt Parkraumbewirtschaftung in einigen Bereichen. Ja, und die Gebühren haben sich kaum erhöht. Aber jedes Jahr werden die Gebühren für den Nahverkehr erhöht. Und dann sagt die SPD immer, ja, die armen Autofahrer, die dürfen wir nicht belasten. Ich sage immer, in Berlin gibt es 20% der Leute, die können sich kein Auto leisten, aber auch nicht den öffentlichen Nahverkehr, denn bei der Hartz IV, wer Hartz IV kriegt, das sind 17 Euro im Monat vorgesehen für den öffentlichen Nahverkehr. So, und da muss sich was ändern. Und vielleicht noch direkt danach, also Berlin war ja gespalten, auch verkehrspolitisch. Im Westen hatten wir ja keine Straßenbahn mehr. Im Westen hatten wir viel U-Bahn, viel Bus, wenig S-Bahn, gar keine Straßenbahn. Im Osten genau umgekehrt. Deshalb hatte die Straßenbahn 8 Wendeschleifen vor der Mauer. Das einfachste und schnellste wäre gewesen, diese Straßenbahnstrecken um 1 oder 2 Kilometer zum nächsten westlichen U- oder S-Bahnhof zu verlängern. Dann wäre die Stadt ruckzuck zusammengewachsen. Aber 5 Kilometer U-Bahn, parallel zu einer existierenden S-Bahn-Strecke und parallel zu einer U-Bahn-Strecke. Das war in 30 Jahren wichtiger als 120 Kilometer Straßenbahn in 10.
Und daran haben bestimmte Leute profitiert? Oder warum werden solche Entscheidungen getroffen?
Ja, da hieß es dann ja, die Konzerne, die praktisch die Tunnel bauen, denen müssen wir eine Position geben, denen müssen wir die Möglichkeit geben, dass sie Geld verdienen. Aber diese Unternehmen, die sind ja weltweit tätig. Die sind doch nicht jetzt auf Berlin angewiesen. Natürlich wollen die Städte gerne die U-Bahn. Das war auch in Zürich so. Und da wollte die Verwaltung eine U-Bahn bauen. Aber in Zürich haben wir ja direkte Demokratie. Dann waren die Bewohner dagegen. Und die Konsequenz war, okay, wenn wir keine U-Bahn, dann müssen wir die Straßenbahn verbessern. Dann haben sie die Vorrangschaltung für die Straßenbahn in Zürich realisiert. Das heißt, die Straßenbahn hält nur an der Haltestelle oder an der Kreuzung, wenn eine andere Straßenbahn kommt. Aber die Autofahrer, die hinter der Straßenbahn herfahren, die halten dann auch nur noch an der Haltestelle. Ist nur eine kleine Umstellung, aber insgesamt geht alles schneller. Das wurde in Berlin auch umgesetzt. Da hatte die BVG 36 Millionen D-Mark für die Vorrangschaltung eingesetzt. In der Osloer Straße war die dann. Dann waren aber 2006, waren hier große Spiele, Fußballspiele, wurde ja auch der Bahnhof vorzeitig eingeweiht, obwohl er noch nicht fertig war. Und dann wurde es gesagt, nein, das können wir jetzt nicht realisieren. Und seitdem ist nichts passiert. Und damit könnten wir Geld sparen. 20% der Zeiten würden eingespart und damit könnte die BVG auch Geld sparen. Aber das machen sie nicht.
Michael, ein wichtiger Teil ist ja eben auch der Geldteil. Ich merke das, wenn ich mit dem Fahrrad über einen kaputten Fahrradweg fahre, der irgendwo nirgendwo aufhört. Und dann muss ich zwischen den Autos mich durchquetschen und werde angehupt, wenn ich wieder auf die Straße fahre. Und ich bin neulich auf der Autobahn ein Stück gefahren bei so einer Critical Math Demo und fand es so schön, auf einer Autobahn Fahrrad zu fahren, ist ja ein Traum, einfach vom Belag. Ich bin, glaube ich, selten so schnell und schwungvoll. Ich bin eine sehr langsame Fahrradfahrerin. Bin ich dahin gesaust, einfach weil der Belag so toll ist. Und da merkt man ja auch, wie teuer der sein muss, dass das sich so ein Fahrgefühl gibt. Wie kann man denn so eine Ungerechtigkeit rechtfertigen, dass für die einen, für Fußgänger und Radweg, einfach viel, viel weniger Geld ausgegeben wird, als für den anderen, der auch nur allein in seinem Auto sitzt?
Ja, das sind die falschen Dimensionen. Und ich will mal generell sagen, in Deutschland wird für die Schiene 65 Euro ausgegeben pro Person. In der Schweiz fast 400. Und genauso ist hier. In der Stadt haben wir 3% der Fläche für den Fahrradverkehr, obwohl wir mittlerweile 15, also ist jetzt gestiegen, über 20% eigentlich Fahrradverkehr haben. Und ich sage auch mal, für die Autofahrer ist es gut, wenn wir alle Fahrrad fahren, dann sind weniger Autos da. Aber seit 30 Jahren wird davon geträumt, wir müssen Straßen ausbauen. Und da zitiere ich auch immer gerne jemand, Hans-Jochen Vogel. Der hat vor 49 Jahren genau, 1972 ein Interview gegeben, hat gesagt, das Auto mordet unsere Städte. Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten. Ich sage, wer Fahrradwege sät, wird Fahrradverkehr ernten. Und so weiter und so fort. Ja, aber leider haben große Teile seiner Partei das bis heute nicht begriffen. Und das sage ich auch zu den Elektroautos. Wenn alle Autos elektrisch wären und aller Strom aus Erneuerbaren käme, dann würde das Morden der Städte weitergehen. Will man das? Ich nicht. Und deshalb müssen, sage ich immer, V hoch 3, vermeiden, verlagern, verbessern. Nur verbessern bringt nichts.
Michael, du bist ja ein großer Europäer. Was würdest du sagen, wer sind denn gute Beispiele? Man hört ja immer so von Paris oder auch von einer tollen Bürgermeisterin, die auch in Spanien Städte verkehrsberuhigen. Was sind gute Beispiele aus anderen Ländern?
Pontevedra in Spanien haben flächendeckend Tempo 30. Graz. Flächendeckend Tempo 30. Wir hatten die Debatte im Europäischen Parlament. Es war sogar ein CDU-Abgeordneter, der war Berichterstatter. Und anfangs wollte der Fahrradfahrer müssen eine Weste tragen, Helm tragen und so weiter und so fort. Anfangs habe ich ihn dann geärgert und habe gesagt, oh, dann würde sich Mao Zedong jetzt vor Freude im Grab rumdrehen, weil halb Amsterdam eine Einheitskleidung hat. Er konnte das natürlich überhaupt nicht durchsetzen mit den Niederländischen. Auf jeden Fall hat er dann, und ich habe gesagt, aber hier Tempo 30, beim Crash bei Tempo 30 ist die Gefahr, dass 10% zu Tode kommen, bei Tempo 50 80%. Wer für Sicherheit ist und Tempo 30 negiert, mit dem rede ich kein Wort mehr, der lügt. Der hat nichts mit Sicherheit zu tun. Er hat dann einen Änderungsantrag gemacht, Ich habe dann aus taktischen Gründen meinen Antrag für Tempo 100 auf Autobahn zurückgezogen. Und dann habe ich genau beobachtet, wie sie abstimmen. Im Ausschuss und auch im Parlament, alle deutschen Abgeordneten, auch die von CDU, CSU und FDP, haben ihm gefolgt und empfehlen nachdrücklich, Tempo 30 zur Regelgeschwindigkeit zu machen. In Berlin wäre das überhaupt kein Problem. Unter Rot-Grün hatten wir das damals, wir waren ja 2 Jahre an der Regierung, haben wir auf 80% der Straßen Tempo 30 durchgesetzt. Da wurden nur 6 verändert danach. Also immerhin, und da fühlt man sich sicher. Und da brauchen wir auch keine Ampel, da ist ja rechts vor links. Und da fahren die Autofahrer langsam. Da ist man mit dem Fahrrad wunderbar unterwegs. Und generell in Berlin, die Durchschnittsgeschwindigkeit eines Autos ist 18 km/h. Deshalb fahre ich kein Auto. Sonst könnte ich nicht hier sein, hätte ich keine Zeit.
Was würdest du sagen, Micha? Es ist ja immer so ein Argument, dass wir so in unserer grünen Blase oder in unserer besser verdienenden Blase, wir verdienen jetzt keine Millionen im Jahr, aber eben auch kein Hartz-IV-Niveau. Was macht denn die Krankenschwester aus Marzahn, die nachts Schichtdienst zur Arbeit muss? Was ist unsere Antwort darauf, dass wir vor allen Dingen auch niemanden sozial noch weiter isolieren wollen, indem wir den Personen das Auto wegnehmen?
Also zunächst mal sage ich, in Berlin haben wir etwas über 300 Autos auf 1000 Einwohner. Das ist eine wahnsinnig gute Zahl. In München sind es 600 Autos auf 1000 Einwohner. Und ja, also da sind wir wirklich sehr gut. Wir haben ein gutes öffentliches Nahverkehrssystem, nur das wird abgebaut und nicht ausgebaut. Und dann sage ich immer nachts, also da ist New York mein Vorbild. Da fahren die U-Bahn 7 Tage an 24 Stunden die Woche. Immer durch. Und das habe ich auch hier schon öfter gesagt. Wir müssen nicht ein unterschiedliches System haben, denn wenn die U-Bahnen um 1 oder 1:30 aufhören und um 3 oder 4 fangen sie wieder an, also für die Reparatur ist doch kaum Zeit, dann macht es lieber an einem Wochenende, schließt er das mal zu, dann könnt ihr richtig arbeiten, das geht schneller und ist auch dann billiger. So, das müsste man machen. Das wäre sinnvoll. Und natürlich, wir hatten damals, als wir den Kudamm eingerichtet hatten, die Busspur auf dem Kudamm, das war ja ein Skandal hier. Aber was war denn vorher? Vorher war nur Stau, egal wer. Dann haben wir es eingerichtet, die eine Spur ist nur für den Lieferverkehr, die mittlere Spur ist für die Busse und für die Taxen und für das Fahrrad und die eine Spur ist fürs Auto. Für das Auto hat sich nichts geändert, die stehen da weiter im Stau. Aber alle anderen, selbst auch die Rettungsfahrzeuge, kommen schnell dadurch. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. In diese Richtung müssen wir gehen. Was wollen wir? Wir wollen Mobilität sichern. Und zwar für alle. Und die Krankenschwester. Also einmal, wenn wir den öffentlichen Nahverkehr auch die Nacht durch hätten, wäre das kein Problem. Und es kann in Einzelfällen dann der Fall sein. Und dann würde ich sagen, dann gehört das dazu, da muss man den Taxi bezahlen. Wir wollen doch nicht praktisch das Auto verbieten. Ich sage nur mal, diejenigen, die es brauchen, die sollen es machen und die sollen auch vorankommen. Und das ist ganz wichtig.
Wie ist denn dieses Grundsätzliche, was ich so aus Kreuzberg eben auch gut kenne, ist so dieses Auto als sozialen Aufstieg. Also so ein Gefühl von, ich kann mir jetzt einen dicken BMW leisten. Wir haben so Autorennen zum Teil bei uns in der Straße auch Richtung Neukölln, wo Leute einfach auch langheizen. Wie begegnet man denn Menschen, vielleicht auch die vielleicht kulturell ein bisschen anderen Hintergrund haben oder so, ohne von oben herab dann einfach zu sagen, ja, könnt ihr jetzt halt kein Autorennen mehr fahren? Wie kriegt man einen Dialog hin und erklärt man auch die Vorteile für alle, wenn weniger Verkehr ist?
Ja, die Vorteile habe ich ja schon vorhin gesagt. Also man spart Geld, man spart auch Zeit. Ich kann abends noch ein zweites Bier trinken oder sogar ein drittes Bier, ohne dass ich Angst haben muss, dass die Polizei kommt. Aber generell hat es ja nachgelassen. Also damals so in meiner Jugendzeit ein Auto zu haben, das war der Traum im Grunde von jedem, egal ob arm oder reich. Jeder wollte das. Das war Freiheit, das war Kultur, das war Aufstieg. Das hat sich ja geändert. Also es gibt ja viele Leute, für die ist das Handy wichtiger als das Auto. Also da tut sich schon was. Aber dann kommt auch hinzu, ein Gesetz ohne Kontrolle kann man vergessen. Und wir haben in Deutschland die niedrigsten Strafen für höhere Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Das ist in Belgien anders, das ist in Frankreich anders. Und hier, Scheuer hat ja dann... Es war ja schon ein bisschen teurer, wieder alles zurückgenommen. Also ist wirklich furchtbar.
Ich finde es ganz wichtig, dass wir beim Thema Verkehrswende das Soziale ganz, ganz stark von Anfang an mitdenken und dass man eben wirklich darauf achtet, wer braucht andere Mobilität, auf wen muss man richtig stark achten und wie muss man zum Beispiel eben auch Menschen aus anderen Ländern oder auch die hier geboren sind, die aber andere weniger Chancen haben, dann darauf zu achten, dass man eben sozial in anderen Bereichen hilft oder unterstützt oder auch Teilhabe ermöglicht und dass es dann eben nicht nur auf so Status mit Auto hinausläuft. Wie ist es für dich, Micha, wenn du träumen könntest und sagst, Träumen ist die erste Bürgerpflicht. Wie sähe eine ideale Stadt Berlin ohne Autos aus? Was würdest du hören, was würdest du sehen und wahrnehmen?
Also zunächst mal flächendeckend Tempo 30. In allen Straßen, jetzt könnte es da mal eine Ausnahme geben, beispielsweise in der Heerstraße, wenn da 50 wäre. Aber für den Autofahrer wird sich das nichts ändern. Und vor allen Dingen sage ich immer, der einzige Unterschied wäre, ein Autofahrer würde nicht in einer Tempo-50-Straße 30 fahren und sagen, ich habe das Schild nicht gesehen. Also auf jeden Fall einmal das. Dann natürlich für den Fahrradverkehr müsste man viel mehr machen, auch die Ampelschaltung. Es gibt Abstände, da muss ich an jeder Ampel muss ich warten. Wenn die ein bisschen länger wäre, 10 oder 20 Sekunden länger grün, dann käme ich auch nur durch, hätte ich auch einen Fluss als Fahrradfahrer. Und man muss das Fahrrad in den Vordergrund stellen. Dann der öffentliche Nahverkehr muss sich verbessern. Also beispielsweise das Märkische Viertel ist ja vor 50 Jahren gebaut worden, ist bis heute nur über die Straße erreichbar. Nach dem Fall der Mauer in Rosenthal gibt es eine Straßenbahn, die hat da ihren Endpunkt. Diese durchzuführen mit einer Wendeschleife durchs Märkische Viertel und dann zum Rathaus, das kostete kaum Geld und auch nicht viel Zeit. Seit 30 Jahren fordern wir das, passiert aber nicht. Und dann wären 80% der Bewohner des Märkischen Viertels in 5 Minuten zu Fuß an der Haltestelle. Wenn die U-Bahn kommt, von der alle träumen, dann wären das nur 40%. Allein diese Zahlen sagen, dass was wichtig ist. Nein, es passiert nicht. Und wenn man praktisch jetzt das Straßenbahnsystem ausbauen würde und dann hätten wir die Fahrgastzahlen vermehrt, vielleicht sogar verdoppelt, dann würden sich auch wieder U-Bahn-Strecken lohnen. Aber jetzt davon zu träumen, von Rudow bis zum Flughafen die U-Bahn zu verlängern, das ist doch wirklich das Letzte. Denn wir haben ja den Flughafen angebunden mit der Bahn, leider nicht von Bukower Chaussee aus mit der S-Bahn. Da haben sie nur eine Linie gemacht für den Regionalverkehr. Im Flughafen ist auch kein Bahnhof für die U-Bahn, ist nur einer für die S-Bahn und für den Fernverkehr. Also das stimmt alles hinten und vorne nicht. Aber man träumt davon, U-Bahn, U-Bahn, U-Bahn. Warum? Die stört den Autoverkehr nicht. Und ich komme aus dem Ruhrgebiet. In den 50er und 60er Jahren wurden natürlich viele Gelder für den öffentlichen Nahverkehr investiert. Was hat das Ruhrgebiet gemacht? Sie haben die Straßenbahn in den Untergrund verlegt mit Geldern für den öffentlichen Nahverkehr, damit oben die Autos mehr Platz haben. Aber ich sage ja nicht, bin ich generell gegen U-Bahn, sondern die Prioritäten müssen jetzt anders sein. Also zum Beispiel die U-Bahn von Krummelanke nach Mexikoplatz. Das sind 300 Meter. Wäre ich dafür, braucht man keinen Tunnel zu bauen. Oder es gibt auch einen Abschnitt am Kudamm, also U-Landstraße, Adenauerplatz. Adenauerplatz unter der U7 ist ein riesengroßer Bahnhof für die Verlängerung, die damals mitgeplant war. Also wir müssten 1,5 Kilometer U-Bahn dort bauen und hätten am Oliverplatz, dann da müsste ein neuer Bahnhof hin. Das wäre sinnvoll, da würde ich nicht gegen sein. Aber zu sagen, nein, wir bauen jetzt nur U-Bahn, Straßenbahn, dann haben wir nämlich dafür kein Geld. Das war immer die Ausrede. Nein, das Geld haben wir für die U-Bahn, für die Straßenbahn haben wir kein Geld. Und das im Hinterkopf nur, weil sie den Autoverkehr stört.
Micha, um jetzt den Bogen nochmal zu spannen, du hast am Anfang gesagt, du hast früher als Kind auf der Straße gespielt, du konntest dich bewegen, du konntest ganz normal rausgehen, würdest quasi auch heute Kinder freiwillig auf die Straße lassen. Wie sähe eine Straße bei dir in der Umgebung aus ohne Autos? Beschreib mir die nochmal. Welche Straße wäre das, die du gerne mal ohne Autos hättest? Den Kudamm oder?
Ja, nee, ich fange mal damit an, dass ich glaube, seit 50 Jahren in West-Berlin gab es nur 2 Fußgängerzonen. Das war die in Spandau und die Wilmersdorfer Straße. Jetzt ist durch die Friedrichstraße eine hinzugekommen. Und was haben die Geschäftsleute gemacht? Sofort den Aufstand. Nein, nein, wir gehen pleite. Ich hatte mal eine Diskussion mit dem KDW. 10% der Kunden kommen mit dem Auto. Wenn das KDW vom Autoverkehr abhängig wäre, wären die längst pleite. Und dann gibt es auch ein schönes Beispiel aus Wien. Um den Dom gibt es ja eine riesengroße Fußgängerzone. Die hat damals der Hermann Knoflacher, den ich sehr gut kenne, der hatte damals mit dem Bürgermeister Zilk diese Fußgängerzone durchgesetzt. Dann haben die Geschäftsleute einen Aufstand gemacht, aber die haben es dann gemacht. Und sein Argument war immer, ich verstehe sie nicht. Sie finden nirgendwo mehr Portemonnaies pro Quadratmeter als in einer Fußgängerzone. Als es realisiert war, schweigen. Wenn Sie jetzt sagen würden, da wollen wir wieder Autos haben, würden die Geschäftsleute einen Aufstand machen. In der Friedrichstraße war es genauso. Am Anfang haben sie gesagt, nein, nein, nein. Nach 4 Wochen war das vorbei. Und das ist für mich das Beispiel von Kopenhagen. Die waren sowas von klug, die haben immer dann eine Strecke mal gesperrt für ein Jahr und haben gesagt, wir wollen mal sehen, wie das ist. Als die Leute sich daran gewöhnt haben, wollte das keiner mehr ändern. Und deshalb müssen wir schrittweise vorgehen. Und für mich wäre jetzt die Friedrichstraße, dass da jetzt die Fahrradspur, also soll da noch ein Schnellradweg sein, dass man da fahren kann, ist okay, aber die Fußgänger haben Vorrang. Jetzt könnte man sie verlängern bis zum Mehringplatz. Da geht es ja sowieso nicht weiter. Oder bis zum U- und S-Bahnhof. Ja? Oder das wäre doch sinnvoll, das zu verlängern. Das würde mir vorschweben.
Micha, da gehen wir dann mal zusammen flanieren, wenn das durchgesetzt ist. Ja, da führe ich dich aus auf einen Café von der Friedrichstraße bis zum Heringplatz. Würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank für das Gespräch. Hat mir viel, viel nochmal gezeigt. Ich hoffe, gemeinsam schaffen wir auch, die Innenstadt Auto zu beruhigen und den Ring frei zu bekommen. Vielen Dank an dich, Micha.
Ich danke auch für die Einladung. Hab's gerne gemacht und besonders gerne mit dir.
Das war wieder eine neue Folge unseres Podcasts Ring frei. Euch hat der Podcast gefallen? Dann teilt ihn, bewertet ihn, schlagt uns Themen vor und hört wieder rein. Ihr habt Lust auf ein autofreies Berlin bekommen und möchtet euch bei Volksentscheid Berlin autofrei dafür einsetzen? Meldet euch. Ihr findet uns im Netz unter www.volksentscheid-berlin-autofrei.de. Bis zum nächsten Mal. Und das ist das Team vom Podcast Ring frei. Redaktion Christoph Jahr, Florian Kobler und Anne Weiß. Sprecher Jan Minagawa, Sounddesign Kai Duncan-David und Caroline Siegers. Moderation Nike Wessel.
Berlins Zukunft ist autofrei. Und das ist so gut so.
Gut, dann hier können Sie meinen Schlüssel haben. Doch, scheint ja auch schön die Sonne. Dann laufe ich mal weiter. Tschüss.